ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Mein Schicksal ist meine Begeisterung fürs Skifahren und die Konsequenzen und die Gefahren, die damit einhergehen. Ich bin Freerider, das heißt, ich fahre gerne abseits der markierten Pisten. Und vor 3 Jahren inzwischen bin ich in eine Lawine gekommen beim Freeriden und habe mich schwer verletzt, habe um mein Leben gekämpft und den Kampf zwar gewonnen, aber musste dafür in körperlicher Hinsicht einen nicht gerade niedrigen oder geringen Preis zahlen.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Marian ist leidenschaftlicher Sportler und Skifahrer. Er überlebt ein Lawinenunglück nur sehr knapp und wird schwerstens verletzt. Damit, so glaubt er anfangs, ist sein bisheriges, aktives Leben erst einmal vorbei. Wie er es schafft, wieder eine positive Perspektive auf sein Leben zu gewinnen, davon erzählt er mir in dieser Folge unseres Podcasts Schicksal, die ihr, wie alle weiteren Folgen, in der ARD-Audiothek finden könnt.
Wenn man in eine Lawine gerät, also es gibt ja verschiedene Arten, wie man da reinkommen kann. Also ich wurde nicht von der Lawine überrollt, sondern ich habe quasi von Anfang an die Lawine, sag ich mal, vom Abriss bis kurz vor dem Stillstand habe ich die Lawine miterlebt. Also ich kann schon mal so viel vorweg verraten, es ist kein schönes Gefühl. Also ich habe so verschiedene Phasen durchlaufen. Am Anfang wusste ich noch nicht, was mich erwartet. Also es war so, dass wir sind so im schon steilen Gelände gefahren, meine Begleitung, Domi und ich. Und ich bin vorgefahren, weil ich mich in dem Gebiet gut auskenne. Und Domi, es war zum ersten Mal, das heißt, ich bin vorgefahren, er ist dann nach mir gefahren. Und dann war er bei mir angekommen, hat abgeschwungen und beim Abschwingen hat er die Lawine ausgelöst. Und ich habe sofort gemerkt, sofort gesehen, okay, die ganze Schneeoberfläche reißt und der Schnee fängt an abzurutschen, der Hang setzt sich in Bewegung. Und die erste Überraschung, die erste, sag ich mal, unangenehme Überraschung war, dass die Lawine mir dann, oder ja, also hat mir die Beine weggezogen. Natürlich, es war echt steiles Gelände. Die Schwerkraft setzt den Schnee in Bewegung und man steht auf dem Schnee, das heißt, die Füße werden einem weggezogen. Dann lag ich so auf meinem Allerwertesten im Schnee und von da an ging's bergab sozusagen. Also ich hatte auch natürlich die ganze Sicherheitsausrüstung dabei, die man heutzutage so mit sich führt in der Regel. Also ich hatte einen Lawinenrucksack, so einen ein Piepser, alles. Hab dann als erstes mal versucht, den Airbag auszulösen von meinem Lawinenrucksack. Allerdings ging das so schnell mit der Lawine, dass ich beim ersten Mal greifen nach der Auslöseeinheit das Ding nicht richtig zu fassen bekommen habe. Ich hatte Fäustlinge an. Mit denen hat man natürlich auch ein bisschen schlechteren Grip. Und dann habe ich das Ding nicht erwischt. Und beim zweiten Mal war ich dann schon wurde ich dann schon in die Lawine herabgezogen. Da geht dann halt das Licht aus, man sieht gar nichts mehr, man wird rumgeschleudert und dementsprechend hatte ich dann auch keine Möglichkeit mehr, den Airbag noch auszulösen. Also am Anfang ist alles noch relativ ruhig, klar, man rutscht Tal entgegen, aber da ist man ja auch noch an der Oberfläche, man sitzt eigentlich einfach nur im Schnee und rutscht, wie wenn man am Steilhang irgendwie sich auf den Allerwertesten setzt und dann auf eine steile Piste herabrutscht. So ein bisschen kann man sich vorstellen. Und ab diesem Zeitpunkt, wo ich dann von der Lawine verschluckt wurde, da wurde es dann richtig brutal. Da merkt man dann erstmal, was für Kräfte wirken. Also ich bin immer schneller geworden, konnte dann nicht mehr atmen. Meine Ski, meine Stöcke sind quasi davongerissen worden von der Lawine. Und dann habe ich erstmal ein bisschen Panik gekriegt. Natürlich, irgendwie, man ist in der Lawine, man kann nicht mehr atmen. Man weiß nicht, wo oben und unten ist. Man weiß auch nicht, was jetzt als nächstes passiert. Wie man aus der Lawine wieder rauskommt. Und so ging es dann für ein paar Augenblicke, für ein paar Momente. Man verliert auch komplett so das Gefühl für Zeit und Raum.
Wie lange Marian von der Lawine herumgewirbelt wird, das kann er nicht sagen, aber gefühlt sind es Ewigkeiten.
Also die Zeit steht still, ja. In der Lawine, man verliert eben komplettes Gefühl, es fühlt sich Ewigkeiten, also es fühlt sich an, als wäre man Ewigkeiten in der Lawine. Und ja, es ist richtig unangenehm, weil man, es ist zwar anders als irgendwie unter Wasser, weil es natürlich anderer Aggregatzustand ist, aber also ich habe den Mund aufgerissen, habe versucht zu atmen, aber es hat mir einfach nur Schnee in den Mund gepresst. Auch in die Nase. Es herrscht natürlich auch irgendwie relativ, ich weiß nicht genau, wie hoch der Druck in der Lawine ist, aber es herrscht erhöhter Druck und es fühlt sich dann auch noch so an, als würde zusätzlich dann auch noch die Luft aus der Lunge rausgepresst werden. Also man kann es sich vielleicht ein bisschen so vorstellen, wie wenn man sich das Zwerchfell anschlägt. Jeder hat es vielleicht schon mal gehabt. Man kriegt irgendwie einen Schlag gegen den Brustkorb oder in die Magengrube. Ja, man hat dann diese Lähmung oder wie auch immer man das nennt medizinisch, dass man nicht mehr einatmen kann. So ungefähr fühlt sich das an in der Lawine und man denkt, man erstickt da. Ja. Also man denkt, Mist, ich werde hier ersticken. Ja. Das war so die erste Angst, die man dann hat in der Lawine. Also ich kann jetzt auch rückblickend nicht mehr wirklich einschätzen. Ich kann nur vermuten, wie lange ich dann tatsächlich in der Lawine war, wie lange das ging. Irgendwann habe ich dann, also in der Lawine, immer noch quasi verschüttet, aber die Lawine hatte sich, also bewegte sich noch. Es war vielleicht eigentlich so gefühlt, war es so der Zeitpunkt, wo die Lawine die höchste Geschwindigkeit erreicht hatte. Da hatte ich dann das Gefühl, als würde ich irgendwo runterfallen, von einem Felsen oder von irgendwas. Also es hat sich so angefühlt wie so ein bisschen ein freier Fall. Und dann bin ich mit meinen Füßen, mit beiden Beinen gegen irgendwas geprallt, ja, also irgendwo dagegen geprallt. Das war ein brutaler Aufprall. Ich habe sofort krasse Schmerzen im Unterleib gehabt, aber konnte natürlich auch nicht sehen, was es war, wogegen ich geprallt bin. Ich habe nur gespürt, dass eben ich starke Schmerzen habe. Und ja, da ist mir dann so zum ersten Mal der ganze Ernst der Lage dann bewusst geworden in dieser Situation. Panik hatte ich davor auch schon, aber dann kam eben noch dieser Schmerz und dieser Aufprall dazu. Und in diesem Moment haben die Überlebensgeister oder die Überlebensinstinkte eingesetzt. Ich habe mich daran erinnert dann, dass man beigebracht bekommt in der Lawine, wenn man verschüttet ist oder wenn man eben ja, sich in der Lawine befindet, dass man Schwimmbewegungen machen soll. Wie wenn man irgendwie im Meer oder im Schwimmbad baden geht und tief runtertaucht, genau, dann wie wenn man wieder auftauchen möchte. Solche Schwimmbewegungen soll man machen. Daran habe ich mich dann in diesem Moment erinnert, zum Glück. Und ja, man weiß zwar nicht genau, wo oben und unten ist, aber ich habe dann einfach angefangen, ich hatte nichts zu verlieren, habe einfach angefangen, diese Schwimmbewegungen zu machen und bin dann kurze Zeit später, Gott sei Dank, wieder an die Oberfläche gekommen, an die Oberfläche der Lawine und hab dann erstmal natürlich tief eingeatmet und war erstmal für einen Moment lang erleichtert, dass ich wieder an der Oberfläche bin, weil eine der größten Gefahren in der Lawine ist, dass man eben verschüttet wird und dann erstickt, wenn man zu lange dann begraben ist. Das heißt, das war erstmal eine Erleichterung und die Lawine bewegte sich noch in dem Moment, wo ich wieder an die Oberfläche kam. Die Lawine steuerte auf so ein kleines Waldstückchen zu. In diesem Waldstück bin ich dann mit der Hüfte, so rechts mit der Hüfte, gegen den Baum geprallt. Mein Oberkörper auf der einen Seite vom Baum, mein Unterleib auf der anderen Seite des Baumes. In dem Moment noch erleichtert, dann habe ich mich umgeschaut, kurz mal versucht, die Lage zu bewerten. Und dann habe ich direkt gesehen, dass mein Bein in einem sehr unnatürlichen Winkel von meinem Körper abstand. Der Skischuh war direkt neben meinem Gesicht, also ich habe meinen Kopf nach rechts gedreht und hätte meinen Skischuh quasi mit der Nasenspitze berühren können, so ungefähr. Ich habe dann nach unten geschaut, auf die Bruchstelle, also ich hatte dann offensichtlich den Oberschenkel gebrochen und war mir auch nicht sicher, also ich konnte nicht einschätzen in dem Moment, ob das Bein komplett abgerissen gewesen ist oder ob es noch mit dem Körper verbunden ist, so ein bisschen. Aber natürlich habe ich sofort erkannt, dass ich so schnell wie möglich ins Krankenhaus muss. Ja? Und dann habe ich versucht, mein Handy irgendwie zu benutzen, jemanden anzurufen, habe dann aber festgestellt, dass das Handy in der Mitte quasi durchgebrochen war und komplett am Arsch war. Und dann habe ich zu Domi gerufen. Ich wusste nicht, wo er ist. Ich wusste am Anfang auch nicht, ob er auch in die Lawine gekommen ist oder nicht. Das heißt, ich habe einfach mal gerufen in der Hoffnung, dass er mich hört, dass er sofort einen Helikopter rufen soll. Und dann war erstmal Stille. Erstmal kam keine Antwort. Und dann habe ich es nach ein paar Augenblicken nochmal probiert. Kam wieder keine Antwort. Und dann habe ich einfach immer wieder versucht, ihm zuzurufen. Und nach circa 5 Minuten kam dann aus einiger Entfernung kam dann die Antwort von Domi. Ja, er ruft sofort einen Heli. Er war auch in der Lawine, wurde auch von der Lawine mitgenommen. War ein Stückchen unterhalb von mir. Das heißt, die Lawine hat ihn noch ein bisschen weiter mit ins Tal genommen. Aber er hatte auch Glück. Er war nur teilverschüttet, so wie ich. Und konnte sich dann befreien, war weitestgehend unverletzt. Also er hatte eine Gehirnerschütterung, war kurz ohnmächtig. Deswegen hat er mich auch nicht gehört am Anfang, als ich ihn gerufen hatte. Aber dann, als er wieder zu Bewusstsein kam, konnte er dann eben zum Glück einen Helikopter rufen, hat sich dann auf den Aufstieg zu mir nach oben gemacht, an meine Stelle. Als Domi dann eben den Aufstieg hinter sich gebracht hatte, war er dann bei mir, hat mich dann erstmal in stabile Seitenlage gebracht. Ich habe ihn dann gebeten, nachzuschauen, ob ich stark blute und so. Dann hat er in die Hose geschaut, also hat quasi auf mein Bein geschaut, hat sich die Verletzung genauer angeschaut. Ich konnte die Verletzung nicht sehen, also ich habe nur gesehen, dass das Bein halt in einer sehr unnatürlichen Position da neben meinem Kopf liegt. Er hat dann da reingeschaut und er war eh schon blass und in dem Moment konnte ich sehen, wie das letzte bisschen Blut noch aus seinem Gesicht entwichen ist. Ja. Dann hat er gesagt, ja, so ein bisschen gestottert, ja, das ist schon ein bisschen Blut und so. Und dann habe ich gesagt, ja, schau mal in meinem Rucksack, da ist noch ein Longsleeve. Dann nimm das Longsleeve und versuche einfach so gut wie möglich oberhalb von der Bruchstelle das Bein abzubinden. Das hat er dann auch gemacht, sehr gut, wie sich im Nachhinein herausstellen sollte. Er hat dann so kräftig am Longsleeve gezogen, dass der eine Ärmel ausgerissen ist. Und genau, dann hat er mich in eine stabile Seitenlage gebracht und danach konnte er dann erstmal nichts mehr tun.
Inzwischen ist der Rettungshubschrauber schon unterwegs zur Unfallstelle. Den verletzten Marian im unwegsamen Gelände zu finden, ist nicht so einfach.
Die waren gerade auf dem Weg zu einem anderen Einsatz, irgendwo auf der Piste, aber also jetzt nichts Lebensbedrohliches. Das heißt, die haben dann von der Leitstelle die Anweisung bekommen, abzudrehen und Richtung Lermus fliegen eben, wo der Unfall passiert ist. Das Gelände war ziemlich steil, es war auch so ein bisschen bewaldet, das heißt, es war dann erstmal, die erste Schwierigkeit bestand dann darin, dass der Helikopter uns findet. Ja? Also er ist dann beim ersten Mal ist er vorbeigeflogen. Domi hat dann nochmal mit der Leitstelle telefoniert, hat gesagt, hey, halt, bitte durchgeh mal in den Helikopter, ihr seid zu weit geflogen. Die sind dann umgedreht. Das war nicht im Skigebiet, sondern so außerhalb des Skigebiets, in so einer Bowl, würde man auf Neudeutsch sagen. Dann ist der Helikopter abgedreht. Wie ich dann später erfahren habe, haben sie die Unfallstelle dann gefunden, weil der Helikopterpilot Blutspuren im Schnee gesehen hat. Und so haben sie uns gefunden. Das Gelände war aber zu steil, dass der Helikopter dort landen kann. Deswegen haben sich dann der Notarzt und der Ersthelfer mit der Winde abgeseilt. Dann waren die Retter schon mal eben an der Unfallstelle. Dann waren die Ärzte bei mir und haben erstmal das Bein wieder in die richtige Position gebracht, haben sich das genau angeschaut, haben dann aber festgestellt, dass sie jetzt vor Ort nichts machen können, eigentlich keine Maßnahmen ergreifen können. Ich habe ein bisschen Sauerstoff irgendwann dann bekommen, aber keine Schmerzmittel, kein gar nichts, weil sie schon wussten, dass ich viel Blut verloren habe, dass ich so eine schwere Verletzung habe, dass ich auf jeden Fall sofort in den OP kommen würde. Und damit es da keine Komplikationen dann mit irgendwelchen Schmerzmitteln oder sowas gibt, haben sie gesagt, nee, wir machen gar nichts. Wir gucken, dass wir dich so schnell wie möglich ins Krankenhaus transportieren. Es hat natürlich wehgetan. Gerade der erste Moment war extrem schmerzhaft. Aber es ist natürlich auch so viel gleichzeitig passiert, dass ich es in dem Moment schon als schmerzhaft empfunden habe. Aber es war jetzt nicht so, dass ich vor Schmerz geschrien habe oder so. Also natürlich war da sicherlich auch Schock im Spiel, Adrenalin Ich hatte davor einige andere Sportverletzungen und mir war schon bewusst, dass das mehr ist als nur eine normale Sportverletzung. Und dementsprechend wusste ich schon, dass auch, sag ich mal, von der Schwere der Verletzungen her, dass das anders ist als alle Male davor und dass es jetzt wirklich ernst ist. Ich glaube, mein Körper hat auf den Überlebensmodus geschaltet und einfach die Schmerzen ausgeblendet, so gut es ging. Und dann haben sie mich aus diesem Waldstück rausgetragen, was natürlich auch ein bisschen schwierig war. Es war irgendwie Neuschnee, man sinkt ein, war ein ganz schöner Kampf. Und als wir dann in ein bisschen offenerem Gelände waren, hat der Helikopter dann die Winde runtergelassen und dann haben sie uns eben, also mich und die Notärztin zusammen, dann in den Helikopter hochgezogen und dann noch den Ersthelfer, ich weiß gar nicht genau, ob der dann auch mitgeflogen ist oder ob der an der Unfallstelle erstmal zurückgelassen wurde. Jedenfalls, irgendwann lag ich dann im Helikopter und dann sind wir Richtung Murnau geflogen, ja. Das war auch nochmal so ein beruhigender Moment. Also ich bin zum Glück relativ ruhig geblieben, also ich war jetzt nicht panisch. Und in dem Moment habe ich dann auch gedacht, okay, jetzt bin ich in professionellen Händen, jetzt wird alles gut. So, das war nochmal so eine Erleichterung. Also Shoutout an die Bergrettung, ja. Also danke, also rückblickend hatte ich wirklich Glück, dass die Rettung so gut geklappt hat, dass sie uns dann relativ schnell beim zweiten Anlauf eben gefunden haben und dass dann nicht noch mehr Zeit verloren oder Zeit und Blut sozusagen verloren gegangen sind. Ja.
Auch wenn Marian klar ist, dass er schwer verletzt ist, erlebt er doch erste Momente der Erleichterung.
Einmal der Moment, als ich dann wieder an die Oberfläche gekommen bin, da wusste ich ja auch noch nicht genau, was mit meinem Bein passiert ist und so. Ich wusste, okay, ich hatte diesen Aufprall, ich habe starke Schmerzen, aber da hatte ich noch keine visuelle Wahrnehmung von der Verletzung. Und das war der erste Moment, da war ich schon richtig erleichtert, weil ich halt genau wusste, ich habe mal so Vorlesungen, es gibt immer einmal im Jahr von der Technischen Uni hier in München so Vorlesungen, immer am Anfang der Saison, worauf man achten muss, wie kann man Lawinen vermeiden, wie verhält man sich, wenn man in eine Lawine gerät. Und daher wusste ich natürlich, dass eine der häufigsten Todesursachen eben ist, dass man verschüttet wird von der Lawine und dann erstickt. Ja, das heißt, ich wusste natürlich in dem Moment, okay, ich bin an der Oberfläche, ich kann wieder atmen. Das heißt, diese Gefahr besteht schon mal nicht mehr. Das heißt, es war natürlich auf jeden Fall eine Erleichterung. Und dann in diesem Moment, wo ich dann kurz nachdem ich gegen den Baum geprallt bin und zum Stillstand gekommen bin, war ich einen Moment erleichtert. Danach habe ich mich dann umgeschaut. Erst in dem Moment danach, ein, zwei Sekunden später, habe ich dann realisiert, dass mein Bein halt gar nicht gut aussieht. Aber bis dahin war ich dann schon kurz erleichtert, ja. Und ich war dann auch immer noch erleichtert natürlich, ja, so dass diese große tödliche Gefahr gebannt ist und in Anführungsstrichen musste ich jetzt nur noch mich um mein Bein kümmern. Ja, also ich bin dann im Krankenhaus direkt in den Not-OP gekommen, in den Schockraum. Also ich hatte eine der Arterien, eine der Hauptarterien im rechten Oberschenkel hatte ich gerissen. Dadurch habe ich sehr viel Blut verloren, also so ein Nerv ist auch noch gerissen und erstmal der erste Fokus lag dann eben darin, das Gefäß, die Blutung zu stoppen und das Gefäß halt zu verschließen, weil ich schon sehr viel Blut verloren hatte und das heißt, das war, sag ich mal, Prio 1, Blutung stoppen. Und Prio 2 war dann den Nerv, so gut es ging, der ist scheinbar auf einer Länge von knapp 30 Zentimetern war der Nerv zerfetzt, haben die Ärzte gesagt. Ich habe dann auch später mal Bilder gesehen von der Verletzung, also es war so ein richtiges Loch im Oberschenkel, der Knochen schaute raus und so. Es war nicht schön anzusehen und dann haben sie auch in der Not-OP noch ein Fixateur oder zwei Fixateure in beiden Beinen eingebaut, wenn man so möchte. Also Fixateure für diejenigen, die es nicht kennen, ist letzten Endes einfach sind Metallstangen und Schrauben, die in den Knochen gebohrt werden und dadurch wird eben diese Platten oder diese Stangen und das ganze Gestänge ist außerhalb vom Bein. Das heißt, das ist einfach ein wie so ein Gerüst kann man sich das vorstellen, das um das Bein herum aufgebaut wird und dann alles wieder in die richtige Position bringt, damit dann der Knochen eben in der richtigen Position wieder zusammenwächst. Das hatte ich auf beiden Seiten, rechts und links. Und das waren so die wichtigsten Punkte aus medizinischer Sicht, die bei der Not-OP angegangen wurden. Und da bestand aber noch die Hoffnung, dass das Bein sich erholt von den Verletzungen, dass es dran bleiben kann, dass es nicht amputiert werden muss. Ich lag dann kurze Zeit im Koma. Die Ärzte haben mich in ein künstliches Koma gelegt, eben aufgrund des großen Blutverlustes, damit einfach mein Körper ein bisschen zur Ruhe kommt und sich so gut wie möglich erholen kann. Und nach 24 Stunden oder so bin ich dann aufgewacht aus dem künstlichen Koma. Da habe ich dann erstmal nach unten geschaut. Ich habe ja natürlich nicht mitbekommen in der Not-OP und im Koma, dass was die Ärzte gemacht haben. Habe erstmal nach unten geschaut, habe gesehen, okay, das Bein ist noch dran. Habe natürlich diese Fixateure gesehen. Es war natürlich grün und blau und mega dick angeschwollen. Das heißt, es sah jetzt nicht aus wie das Bein, das ich in Erinnerung hatte. Aber da habe ich dann schon anfangs die Hoffnung noch gehabt, dass das Bein gerettet werden kann, weil das war auch die erste Frage, die ich dann den Ärzten gestellt hatte, nachdem ich aufgewacht bin aus dem Koma, als dann die Visite kam. Und können Sie mein Bein retten? Und dann haben die Ärzte gesagt, ja, jetzt mal langsam, wir geben unser Bestes, aber es sind sehr schwere Verletzungen, wir müssen jetzt erstmal abwarten. Und das Problem war dann eben, dass durch diesen Riss dieser Arterie viele oder große Teile der Muskulatur im Bein nicht mehr mit Blut und nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden konnten. Und zwar eine ganze Weile. Und deshalb wussten die Ärzte anfangs nicht, wie das Gewebe darauf reagieren würde, wie die Durchblutung nach der Reparatur, wenn man es so möchte, nach der Reparatur der Arterie, wie gut da die Blutversorgung noch funktioniert und ob die das ganze Gewebe, ob die Muskulatur diesen Schock eben verkraften kann und ob sie es schafft, sich zu erholen. Und das musste man einfach abwarten, das konnte man nicht absehen. Und es hat sich dann herausgestellt, leider, dass der Schock für die Muskulatur und das Sauerstoffdefizit und auch die Durchblutung nach dem Unfall zu schlecht waren. Und es hat sich dann über Wochen, 3-4 Wochen oder so abgezeichnet, dass das Bein nicht zu retten sein würde, zumindest nicht das ganze Bein. Es geht bei Amputationen dann auch immer darum, wie viel kann man noch retten? Kann man das Kniegelenk retten? Muss man oberhalb des Kniegelenks amputieren? Weil es tendenziell so ist, je mehr Bein man retten kann, jetzt mal ganz einfach formuliert, desto besser ist es für die Mobilität nach dem Unfall, nach der Amputation. Genau, und ja, so nach 3-4 Wochen Stillstand, also da wird dann noch nicht wirklich behandelt, ja, das ist dann noch keine Rehabilitation oder irgendwas, sondern das ist einfach nur abwarten. Und ich hatte da so einen Vakuumverband, musste dann alle paar, also man, genau, die, das Gewebe ist dann eben so nach und nach abgestorben, teilweise noch einfach unfallbedingt, teilweise dann aber auch aufgrund der fehlenden Durchblutung. Und es war dann schon klar, dass mein Fuß nicht mehr, also das unterhalb vom Fußgelenk, dass da nicht mehr ausreichend Durchblutung stattfindet. Das heißt, es stand dann irgendwann schon fest, dass man auf jeden Fall Teile amputieren muss. Und ich konnte quasi zusehen, wie die ganze Muskulatur in meinem rechten Bein, insbesondere seitlich rechts, also außen, Stück für Stück abstirbt. Und das abgestorbene Gewebe muss dann auch immer in einem OP entfernt werden, weil ansonsten eben sich das Bein entzünden kann. Das ist auch eine Brutstätte für Bakterien. Und irgendwann kamen dann die Ärzte zu mir und haben so gesagt, hören Sie zu, wir könnten Ihr Bein vielleicht retten, aber mittlerweile sind so viele Muskeln verloren gegangen, dass Sie das Bein danach halt nicht mehr ansatzweise irgendwie beugen und strecken können. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das dann innerhalb kürzester Zeit nach dem Unfall versteifen müssen, ist sehr hoch, liegt bei annähernd 100%. Und aus medizinischer Sicht und also von der Versorgung her ist es für Sie als jungen sportlichen Menschen die beste Option, eine Amputation zu machen und danach mit einer Prothese durchs Leben zu gehen.
Anfangs fällt es Marian schwer zu akzeptieren, dass sein Bein amputiert werden muss. Doch je mehr Muskulatur und Gewebe absterben und entfernt werden, desto mehr kann er sich gedanklich an die Amputation gewöhnen.
Am Anfang, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass die reelle Chance oder die reelle Gefahr besteht, dass das Bein amputiert werden muss, habe ich es erstmal nicht wahrhaben wollen. Konnte das nicht so glauben zu dem Zeitpunkt. Das war ein, zwei Tage nach dem Unfall. Da war das Bein also wirklich unglaublich angeschwollen. Es war wahrscheinlich doppelt so dick wie ein normales Bein. Und ich konnte meine Zehen noch bewegen. Ich hatte noch auch ein bisschen Gefühl und so in den Zehenspitzen. Und da hatte ich natürlich noch die Hoffnung, dass ich das Bein gerettet werden kann. Aber es war dann so ein Prozess am Ende des Tages. Ich hatte dann zwischenzeitlich auch einen Keim im Bein. Und dann haben die Ärzte gesagt, okay, wir müssen das Bein kurz unterhalb von der Hüfte amputieren. Das heißt, es war so ein Wechselbad der Gefühle. Und ich habe mich dann einfach über die Zeit mehr und mehr einfach mit dem Gedanken nicht angefreundet, aber ich habe eingesehen, dass es sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen würde. Und ja, gerade dann, ich habe schon beschrieben, ich hatte immer diese OPs, wo dann die abgestorbene Muskulatur entfernt wurde. Und jedes Mal bin ich aufgewacht, habe mein Bein angeschaut und ein weiteres Stück war weg. Ja. Und ich habe dann auch schon gesehen, dass also so ab Hälfte des Oberschenkels unterhalb zum Fuß hin die gesamte seitliche Muskulatur, also wenn man rechts oder also ja eben nach außen vom Oberschenkelknochen nach außen gesehen, dass da die ganze Muskulatur weg war und das Gefühl in den Beinen ließ auch in meinem rechten Fuß ließ auch immer mehr nach. Ich konnte es immer schlechter bewegen und ja, irgendwann habe ich dann eingesehen, so, es hat keinen Sinn, sich noch an dem Gedanken festzuklammern, dass das Bein gerettet werden kann. Also jetzt mit 3 Jahren Abstand kann ich da einigermaßen drüber reden, aber das waren schon so die schwersten Momente. Ja. Dann so diese Entscheidung zu treffen, also so am Ende des Tages musste ich halt sagen, ja, okay, wir machen das. Die Ärzte haben mir schon eindeutig zu verstehen gegeben, was sie empfehlen. Aber am Ende des Tages muss ich als Patient, ich als Betroffener, das, sag ich mal, grüne Licht geben. Und irgendwann war ich dann aber auch an einem Punkt, wo ich dann auch, sag ich mal, eine Perspektive haben wollte, weil ich auch mir nicht vorstellen konnte, dass ich jetzt nochmal irgendwie 4 Wochen abwarte, irgendwie dann, um zu sehen, wie das Bein halt komplett irgendwie noch, ja, verloren geht. Und noch dazu gab es natürlich dann auch immer eine Infektionsgefahr. Ist ja auch oft so bei solchen schweren offenen Verletzungen, dass dann Keime ins Gewebe kommen. Gerade im Krankenhaus gibt es ja diese Krankenhauskeime, diese multiresistenten Keime, die man dann auch nicht mehr mit Antibiotika behandeln kann. Und dann besteht eben die Gefahr, dass man das Bein noch ja irgendwie an der Hüfte oder sonst wo amputieren muss. Und es war für mich dann auch so der erste Schritt zurück ins Leben, weil dann eben auch ein konkreter Behandlungsplan eben absehbar war, okay, Amputation, dann Erholung, dann irgendwann laufen lernen und sowas. Aber solange wir eben abgewartet haben, um zu schauen, wie das Bein den Unfall verkraftet, so lange war auch noch kein wirklicher medizinischer Plan vorhanden, ja, sondern es war nur der Plan, bestand halt im Abwarten und mit der Zeit geht es natürlich auch an die Substanz, wenn man da also einen Monat lang im Krankenhaus liegt. Ich konnte wirklich gar nichts machen, also ich konnte mich nicht aufsetzen, ich konnte mich nicht auf die Seite drehen, ich konnte natürlich schon gar nicht das Bett verlassen, das heißt, ich lag wirklich die ersten 4 Wochen nur auf dem Rücken, ich konnte nicht aufs Klo gehen, ich konnte wirklich nichts machen und ist natürlich extrem hart gewesen und Es war dann, ich will nicht sagen eine Rettung, aber es war halt so Licht am Ende des Tunnels. Weil dann auch nach, auch links, ich hatte link, am linken Bein auch schwere Verletzungen. Also ich hatte beide Kreuzbänder gerissen, das Außenband gerissen, so eine Sehne, den Traktus ausgerissen, alles mögliche. Also ich hatte auch links total Schaden. Da wurde auch gar nichts gemacht in den ersten 4 Wochen, bevor nicht klar war, was mit dem rechten Bein passiert, weil dort eben der Fokus drauf lag. Und so gesehen war das dann ein schwerer Schritt, ja, aber es war gleichzeitig auch der erste Schritt zurück ins Leben nach dem Unfall, würde ich sagen.
Marians Bein wird schließlich am Knie amputiert. Allerdings muss auch ein Stück seines Oberschenkelknochens entfernt werden, sodass sein rechter Oberschenkel jetzt etwas kürzer ist als sein linker.
Also ich würde sagen, vielleicht 5 Zentimeter oder 5 bis 10 Zentimeter kürzer als mein rechter Oberschenkel. Also da hatte ich wirklich Glück, ja. Es gab da im Kollegium, im Krankenhaus in Murnau, gab es verschiedene Ansichten. Die einen haben gesagt, ja, wir müssen das oberhalb von der Fraktur amputieren. Die Fraktur war eben relativ weit oben in der Mitte vom Oberschenkel. Das heißt, dann hätte ich nur noch einen sehr kurzen Stumpf gehabt und es wäre für die Prothesenversorgung deutlich schlechter gewesen. Und zum Glück hat sich aber die andere Fraktion im Kollegium durchgesetzt, die gesagt hat, ja, nee, wir warten jetzt mal ab. Das ist ein junger Patient, sportlich, dynamisch, aktiv. Und für sein weiteres Leben wäre es schon sehr wichtig, wenn er einen möglichst langen Stumpf hat. Und ich stehe auch noch in Kontakt mit einigen Ärzten. Und hinterher haben die dann natürlich auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das heißt, Gott sei Dank hat sich diese Fraktion durchgesetzt und jetzt habe ich eben mehr oder weniger noch meinen fast kompletten rechten Oberschenkel.
Was hat Marian geholfen, die Amputation seines Beines zu verarbeiten, zu akzeptieren, dass er jetzt mit einer Prothese durch die Welt geht?
Also es braucht einfach Zeit. Das ist ein entscheidender Faktor. Und natürlich am Anfang erstmal Familie, also meine Ex-Freundin, meine Familie, die waren fast jeden Tag zu Besuch im Krankenhaus und haben mich aufgemuntert. Natürlich war ich am Anfang total niedergeschlagen. Ich war mein Leben lang immer total sportlich, war gerne aktiv draußen unterwegs. Und am Anfang hat man halt einfach sehr große Sorgen. Also ich hatte super Angst, dass ich diese ganzen Dinge, die ich vor dem Unfall gemacht habe, danach eben nicht mehr machen kann. Ja, Skifahren, Skaten, was auch immer, Autofahren. Ich meine, also ich habe so ein Liebhaberauto, sag ich jetzt mal, ein Oldtimer, mit dem ich immer gerne rumfahre oder rumgefahren bin. Und jetzt auf einmal ist der Gasfuß weg, ist ein Schaltgetriebe. Das heißt, ich wusste nicht, ob ich jemals wieder dieses Auto fahren kann. Man hat einfach viele Fragen und sehr wenige Antworten. Und natürlich ist es auch nicht, also es ist kein Thema, mit dem ich mich davor auch nur ansatzweise beschäftigt hatte, weil ich immer gesund war. Ich hatte Verletzungen, aber ich hatte nie irgendwelche, also ich war immer topfit. Auf einmal werden so gewisse, Selbstverständlichkeiten oder so unumstößliche Wahrheiten total erschüttert, ja. Und das Fundament meines Lebens sozusagen ist einfach weggebrochen. Dementsprechend waren die ersten Monate schon einfach extrem hart. Ich habe versucht, von Anfang an irgendwie so aktiv noch zu sein wie möglich. Ich habe im Krankenhaus dann schon angefangen, so einfache Übungen mit dem Oberkörper zu machen. Natürlich muss man auch irgendwie gegen den Muskelschwund und sowas ankämpfen. Ich würde sagen, bis ich die erste Prothese dann, bis ich zum ersten Mal auf der Prothese stand, bis ich zum ersten Mal die Prothese anprobiert hatte, war es schon extrem hart. Da hat mich auch, also da gibt's dann schon auch immer noch Momente, die Spaß gemacht haben. Ich bin dann zum Beispiel öfter mit dem Rollstuhl einfach zur Tischtennisplatte gefahren, habe dann da aus dem Rollstuhl Tischtennis gespielt oder bin, ja, ich habe hier in meinem Zimmer so ein paar Ringe, also so wie in der Turnhalle, wo ich dann irgendwelche Klimmzüge oder sowas machen konnte. Habe versucht, mich irgendwie abzulenken, mich zu beschäftigen, weil man halt auch einfach sehr viel Zeit mit sich selbst verbringt, sehr viel Zeit zum Nachdenken hat, was nicht unbedingt von Vorteil ist. Gerade weil immer wieder diese quälenden, nagenden Gedanken kommen, wie wird es sein, was kann ich alles nicht machen. Man hat halt so ein bisschen oder ich hatte in diesem Moment einfach eine negative Perspektive aufs Leben. Ja, also ganz klar, geht auch, glaube ich, gar nicht anders. Und diese Ängste habe ich dann irgendwie so Schritt für Schritt abgelegt. Ja? Also ich bin dann, konnte dann relativ schnell wieder laufen, als ich die erste Prothese bekommen habe. Habe ich dann aufs Fahrrad gesetzt. Das hat eigentlich direkt beim ersten Versuch geklappt. Hatte ich gar keine Probleme. Ich hatte dann auch, ich würde sagen, so ungefähr ein halbes Jahr nach dem Unfall war ich zum ersten Mal wieder Skateboard mit einer Prothese. Und diese ganzen Ängste, die ich hatte, diese ganzen Schreckgespenster, die man sich ausmalt, die habe ich dann halt alle nach für nach quasi als Fehlvorstellungen, ja, irgendwie entlarvt sozusagen. Oder ich habe mir das halt wieder erarbeitet und Step by Step, Schritt für Schritt, kommt dann auch so die Zuversicht wieder, wenn diese Ängste eben verschwinden, wenn man merkt, okay, es ist zwar ganz anders als davor, kann ich jetzt keine Kickflips oder keine 360s mehr machen mit dem Skateboard, aber ich kann immerhin noch ganz normal auf der Straße pushen, ich kann im Park ein bisschen hin und her fahren und sowas. Das sind dann alles sehr schöne Momente, die einem Mut machen, die einem auch so die Lebensfreude zurückgeben. Und das war, glaube ich, dann so, die ersten 3, 4, 5 Monate nach dem Unfall waren schon echt hart. Danach habe ich dann einfach versucht, nach vorne zu schauen. Das ist das Allerschwierigste, ja. Das Schicksal zu akzeptieren. Und ich glaube, damit kämpfen auch die meisten Leute, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben wie ich. Aber mir ist es zum Glück gelungen, nicht den Mut aufzugeben, ehrgeizig zu bleiben, auch wieder so das Selbstbewusstsein oder die Zuversicht, das Vertrauen in den eigenen Körper aufzubauen. Und es dauert, das ist ein Prozess und der ist auch nie abgeschlossen. Jetzt zum Beispiel gerade habe ich so eine kleine Wunde am Stumpf und jetzt muss ich halt warten, bis die verheilt ist und so. Das heißt, aktuell kann ich die Prothese nicht tragen. Es gibt immer wieder Rückschläge, aber das Wichtigste ist, dass man das akzeptiert, ja, dass das Leben sich einfach geändert hat. Und ich glaube, das ist das, was vielen Leuten am schwersten fällt, dass sie nicht loslassen können und das Leben danach immer, also das Leben nach dem Unfall, Leben mit Prothese, immer irgendwie am Leben davor messen. Also gerade natürlich nicht Leute, die mit fehlenden Armen oder Beinen geboren sind, aber alle Leute, die ihren Arm oder was auch immer, Bein in meinem Fall, durch einen Unfall verloren haben, die haben immer so dieses Vorher-Nachher, diesen Vorher-Nachher-Vergleich und ich glaube, das macht vielen sehr, sehr zu schaffen und klar kommt es immer mal wieder vor, dass man sich zurückerinnert, aber ich glaube, es hat mir am meisten geholfen, dass ich nicht in der Vergangenheit, an der Vergangenheit mich festklammere, sondern einfach das schätze, was ich mittlerweile wieder machen kann. Ja? Also klar, es ist immer eine Frage der Perspektive oder eine Frage des Bezugspunktes. Wenn ich jetzt meinen Körper und meine Leistungsfähigkeit mit der von vor dem Unfall vergleiche, dann bin ich natürlich bei irgendwie 10% oder sowas. Aber wenn ich mich vergleiche mit dieser Situation im Krankenhaus, wo ich da nur im Bett lag, wo ich die Fixateure in den Beinen hatte und gar nichts machen konnte, dann bin ich bei 80%, ja, oder bei 90% oder was auch immer. Also es ist immer eine Frage der Sichtweise und ich versuche das Ganze irgendwie positiv, konstruktiv anzugehen, weil am Ende des Tages bleibt mir auch nichts anderes übrig. Also ich kann natürlich irgendwie immer mich selbst bemitleiden, was ich früher alles machen konnte, was ich jetzt alles nicht mehr machen kann, aber das bringt mich nicht nach vorne und ich habe dann zum Glück nach nicht allzu langer Zeit die Vergangenheit ist und die Zukunft kann ich beeinflussen, aber die Vergangenheit eben nicht.
Inzwischen geht Marian nicht nur skaten, sondern wagt sich auch an das Snowboarden mit Prothese heran. Und auch mit seinem Oldtimer kann Marian nach einem kleinen Umbau inzwischen wieder durch die Gegend fahren.
Ich habe mir bei eBay Kleinanzeigen so ein altes Handgasgerät gekauft, gebraucht. Und das habe ich dann mit meinem guten Freund Marc eingebaut. Der ist Maschinenbauer und leidenschaftlicher Tüftler. Und dann haben wir eben ein paar Anpassungen gemacht bei ihm in der Werkstatt und dann haben wir das Ding eingebaut, waren beim TÜV, haben es alles eintragen lassen und ja, seit 2 Jahren fahre ich jetzt wieder mit dem Oldtimer rum und es macht mega Spaß. Also das ist auch so eine Sache, die eine Weile gedauert hat, aber die ich so mitgenommen habe oder die mir der Unfall gezeigt hat, so diese Vergänglichkeit und diese Wertschätzung von Alltäglichem. Ja. Also davor habe ich es nie geschätzt, Auto fahren zu können. Ja. Es war einfach selbstverständlich. Und auch bei vielen anderen Dingen, ja. Ich sag, egal ob es Skifahren ist oder Skaten, was auch immer, ja, einfach irgendwo hinlaufen. Das, man nimmt das immer für selbstverständlich, aber wenn man mal so, oder ich nach dem Unfall habe halt dann ja vor Augen geführt bekommen, wie schnell und fragil manche Dinge, die man als selbstverständlich erachtet, sind. Und dementsprechend habe ich jetzt auch nach dem Unfall alle Dinge, die ich dann zum ersten Mal wieder gemacht habe, wieder so mir erarbeitet habe. Ich mache es viel bewusster und ich genieße es auch deutlich mehr. Ja. Also ich bin in gewisser Weise auch ein bisschen ein, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber so ein bisschen ein dankbarerer Mensch geworden. Ja. Also auch für so kleine Dinge. Man hat ja immer, man will immer mehr, weiter, höher hinaus. Und da vergisst man manchmal, in welcher privilegierten Lage man sich ohnehin schon befindet. Und das hat mir der Unfall schon dann doch deutlich, oder zumindest so die Verarbeitung nach dem Unfall hat mir das deutlich gezeigt. Ja, und hat mich auch ein bisschen geerdet und auch so ein bisschen einfach die Perspektive, den Blick angepasst, den Blick aufs Leben, ja, und auf die Gesundheit. Ich habe letztes Jahr einen ausgedehnten Roadtrip gemacht, tatsächlich mit dem Oldtimer. Also wir sind mit einem Freund von München nach Lissabon und zurückgefahren. Ja. Also ohne Panne, ohne alles, ohne Unfall. Das war schon ziemlich nice. Fast 7000 Kilometer an wunderschönen Orten vorbeigefahren. Also das Handgas funktioniert hervorragend.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.